Von der Automobilindustrie zu CO2-neutraler Produktion und Energiewende. Die Weiterentwicklung der Polytech Group ist so innovativ wie beeindruckend. In dieser Folge gibt Vice President Product Lines Gerhard Augeneder Einblicke in das tägliche Geschäft des Produzenten und die Geschäftsstrategie. Mit Fokus auf Circular Economy und Energiewende wirkt das Unternehmen aktiv am Transformationsprozess in mehreren Ländern mit und fungiert so als Vorbild für andere Betriebe. Erfahrt jetzt mehr zur Polytech Group und der sogenannten Lebensmittelpolizei. Mehr spoilern wir an dieser Stelle erstmal nicht.
Ja, moin Felix.
Servus Olli. Du bist immer noch im norddeutschen Slang drin, ne?
Also, klar.
Wir haben jetzt die 6. Folge hier in München.
6. und letzte Folge, genau.
Ja.
Ich bin zwar ein soziales Chamäleon, aber an das Servus gewöhne ich mich noch nicht.
Ja, das kriegen wir noch hin. Also ich hoffe, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir hier in München drehen dürfen. Aber ich glaube, auch das sollte heute nicht Thema sein, weil wir haben einen Gast bei uns.
Servus.
Ne? Und zwar haben wir den Gerhard da von der Firma, von der Polytech Group. Gerhard, wenn du dich einmal vorstellen magst, wer du bist, was du bist, sage ich immer, und was die Polytech Group macht.
Ja, danke schön. Danke für die Einladung auch hier zu dieser Podcast-Reihe. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf mit euch beiden. Mein Name ist Gerhard Augeneder. Bin seit knapp 10 Jahren bei der Polytech und die Polytech ist eigentlich in der DNA ein Autozulieferer, so wie man das kennt. Machen Unterbodenteile und Motorraumteile und Exterieur, auch viel Nutzfahrzeuggeschäft für LKWs und Traktoren und haben vor einigen Jahren die Liebe zur Mehrwegverpackung entdeckt und zur Circular Economy und mittlerweile auch zur Energiewende. Und damit beschäftigen wir uns jetzt auch strategisch ganz stark und dafür bin ich verantwortlich, unter anderem. Und da gibt es schon einige spannende Themen.
Ja, genau. Also ne, viele Zuhörer und Zuhörerinnen fragen sich bestimmt, jetzt haben sie Produzenten da, was Automotive hat doch nichts mit Mehrweg zu tun, aber du hast es ja schon gespoilert. Ihr seid halt Produzent von Mehrweg-Transportverpackung. Was produziert ihr denn, wenn ich mal fragen darf?
Wir produzieren Kunststoffklappkisten in einem vollautomatisierten Prozess. Also schön, kann man gut ansehen auch. Lässt sich auch toll bei Werksführungen immer wieder vermarkten. Im Spritzgussprozess wird eine Kiste erzeugt, die man schön zusammenklappen kann. Damit kann man die auch, wenn die leer ist, also da kommt dann Obst und Gemüse rein. Wenn die leer ist, kann man die zusammenklappen und wieder verwenden. Man muss sie nicht wegwerfen. Und die hat dann 80, 100 Umläufe. Und wenn die dann irgendwann doch kaputt gehen sollte, dann kommt die wieder zu uns zurück und dann machen wir dann eine neue draus.
Sehr cool, also seid ihr quasi aktiv daran beteiligt, die Kartonage und den Müll zu vermeiden, ja?
100%.
Sehr schön, ja. Ja, man kennt sie, ne? Also wenn man einkaufen geht, im Obst- und Gemüsebereich, da sieht man öfter mal solche Klappsteigen. Ich glaube, das ist genau das Produkt, von dem du sprichst.
Genau so ist es, ja.
Ja, sehr cool. Du sagtest gerade, dass ihr in dem Bereich, aber auch in der Energie, im Energiebereich quasi unterwegs seid, weil das ist immer so ein Thema bei Kunststoffverpackung herstellen, ist natürlich sehr energieaufwendig. Und wenn man dann über Circular Economy und Nachhaltigkeit spricht, muss man die Herstellung ja auch immer mit in Betracht ziehen.
Genau, also wir sind sowohl in der Produktion als auch von unseren Produkten in diesem Bereich engagiert. Bei den Produkten engagieren wir uns viel bei Non-Lithium-Batterien, also die zum Beispiel für die Netzstabilität, für die Energiewende notwendig sind. Wenn Sie heute ein Sonnenkraftwerk oder ein Windkraftwerk haben, dann müssen wir den Strom irgendwo speichern, wenn man nicht sofort benötigt. Also das ist sehr spannend für uns. Da sind wir bei einigen Anwendungen, haben wir schon Aufträge. Andererseits auch bei der Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Und natürlich auch in dem Thema Wärmepumpen sind wir mittlerweile immer stärker engagiert, weil das ja auch ein sehr stark wachsender Markt ist. Und die Wärmepumpe ist ja die billige Gasheizung von morgen, nicht? Also wenn es so kommt, dann wollen wir da auch mitten dabei sein. Ja. In der Produktion ist aber vielleicht noch spannender, weil wenn wir unsere Obst- und Gemüsekisten produzieren, stellt sich ja auch die Frage, woher kommt der Strom, woher kommt die Energie für die Produktion? Und wir haben an unserem Produktionsstandort in Österreich, wo wir die gesamte Menge produzieren, eine CO2-neutrale Produktion bereits aufgestellt. Also das ist heute schon Realität. Das heißt, wir erzeugen hier ein Produkt, das die Wärme aus Biomasse bekommt und der Strom wird über grüne Stromquellen bezogen. Also den erzeugen wir nicht selbst. Den kann man in Österreich sehr gut auch zukaufen, weil wir sehr viel Wasserkraft haben. Österreichische Strommix hat 70% Wasserkraft. Damit ist das gut erhältlich. Und wir können heute oder produzieren heute alle dieser Kisten CO2-neutral.
Wow, das ist nicht schlecht.
Ja, also ich durfte mir das schon mal in Österreich anschauen. Also ich hatte mal das Vergnügen im Vorfeld schon mal dort zu sein. Genau, und da hattet ihr das halt auch, oder du halt das auch erzählt, dass das in Österreich halt viel Wasserenergie ist, was ich so gar nicht parat hatte für mich.
Das heißt, die Österreicher müssen gar nicht selber Photovoltaik aufs Dach machen, die können schon quasi Grünstrom dazu kaufen, ja?
Ja, beides, ja. Es hilft natürlich, wenn man Photovoltaik dazu macht, weil natürlich erstens kann man es dann selbst verbrauchen. Und wir haben ja nicht 100%, also wir müssen immer noch importieren oder aus anderen Energiequellen erzeugen, aber so ein sehr großer Anteil des österreichischen Strommixes kommt halt aus Wasserkraft, der man halt mit den Alpen hier sehr gut produzieren kann.
Sehr gut. Ja, ja, sehr gut.
Wegen PV war halt auch das Thema, da sagtest du wegen Schnee. Also das ist halt
An diesem Standort. Ja, an anderen Standorten haben wir sehr viele PV-Anlagen auf den Dächern bereits, ja, genau.
Ah, okay. Dann hatte ich bei euch, oder es ist halt auch ein Thema, was ihr halt auch schon lebt, das ist halt der Closed Recycling Product Loop. Mhm. Ne, also das heißt, oder nee, erklär du lieber, bevor ich mit meinem gekonnten Halbwissen wieder da was bringe.
Dafür haben wir die Experten eingeladen.
So sieht es nämlich aus, wenn du das einmal erklärst, was passiert da oder was macht ihr da?
Genau, also ich glaube, gerade in den letzten Jahren ist es ja bei egal welchem Produkt immer wichtiger, dass man sich nicht nur darüber Gedanken macht, wo kommt es her und wie produziert man es, sondern auch, was wird damit gemacht, wenn das Produkt verbraucht ist, also wenn man es nicht mehr benutzen kann, weil es gebrochen ist, kaputt ist oder es einfach halt in die Jahre kommt. Und wir haben hier mit unseren Kunden natürlich ein System aufgestellt, wo wir die Produkte nach dem Gebrauch, meistens sind das ein paar Jahre, die Produkte wieder zurückbekommen, einmalen und wieder ein neues Produkt daraus machen. Also wir können 100% des Materials, das vom Markt wieder zurückkommt, wieder in ein neues Produkt verwandeln. Dafür gibt es auch eine Cradle-to-Cradle-Zertifizierung, und wir können das halt im Closed Loop direkt anbieten. Also wenn jemand kommt und sagt, ich möchte das heute so haben, dann können wir das machen.
Sehr schön, also am Anfang sofort das Ende mitdenken. Ja, und dann
genau, ja, und wir brauchen auch irgendwann, wenn der Markt gesättigt ist, werden wir auch kein neues Kunststoffgranulat mehr dazu kaufen müssen, weil dann bewegt sich das einmal komplett im Kreis und wir können quasi den ganzen Markt mit dem bestehenden Material bedienen. Es muss auch kein Kunststoff mehr erzeugt werden, es muss kein Erdöl mehr gefördert werden, es gibt auch keinen Abfall. Und damit ist es eine 100% nachhaltige Lösung.
Das ist natürlich strategisch aus vielen Aspekten sinnvoll. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, gerade so in der Corona-Zeit hat man natürlich sehr hohe Rohstoffschwankungen. Wenn man in so einem geschlossenen System arbeitet, dann hat man diesen Rohstoff ja im Kreislauf geführt und ist dann auch, ich sag mal, nicht so abhängig von Importen, Preisschwankungen und solchen Themen.
Richtig, ja, ganz genau. Ja.
Und auch, ich meine, kann ja auch mal verknappt werden, ja, also kann ich überhaupt produzieren und das damit sichert ihr natürlich dann.
Genau, also heute haben wir noch relativ viel vor, wir müssen ja noch ganz, ganz viel Einwegverpackung im Markt ersetzen, das sind ja nicht nur Obst- und Gemüsekisten, da geht es auch um Pflanztöpfe, Blumentrays, andere Chipsverpackungen und die Überkartons dann entsprechend auch dazu. Also es gibt noch wahnsinnig viel Potenzial, wo man auch Müll vermeiden kann, auch Müll, der teilweise dann auch in der Natur landet, im Wasser landet, was er nicht sollte. Und wenn das im Mehrwegsystem geschlossen ist, dann wird es halt auch aufgrund der Pfandsysteme eher zurückgeführt, als wenn das so eine Einweggeschichte ist.
Ich glaube, das kennt jeder aus seinem Privatbereich. Also da muss man ja nur mal einkaufen gehen oder in seinen eigenen Mülleimer gucken, ja, wo heute noch überall Einweg ist. Und dann kann man sich einfach mal die Frage stellen, ist das durch Mehrweg ersetzbar oder nicht? Ja, also
genau. Ja, ist ja so, ne?
Im E-Commerce ist es sehr einfach. Da hatten wir noch eine andere Gästin, die hat uns die Lösung präsentiert, ja. Also
da gibt es schon Lösungen. Aber genau, ich wollte nochmal drauf hinaus, okay, ihr behaltet halt, ich sag mal jetzt speziell bei den Obst- und Gemüse-Klappboxen halt den Wertstoff im Kreislauf. Also ihr sagt, defekte Boxen kommen zurück, können vermahlen werden und wieder Produktion zugeführt. Gibt es denn halt aber auch andere Bereiche, wo versucht wird zu optimieren, also vielleicht weniger Material zu verbrauchen oder halt auch in anderen Produktlinien mit Rezyklaten zu arbeiten?
Ja, also das Arbeiten mit Rezyklaten ist etwas, was wir schon seit vielen Jahren machen. Ich sag mal, je grober ein Produkt ist, für einen Unterboden geht es leichter wie für ein feines Motorraumbauteil, wo es um einige Tausendstel geht in der Genauigkeit. Aber es ist schon üblich, dass auch in der PKW-Produktion, aber auch in der Nutzfahrzeugproduktion Rezyklate eingesetzt werden. Aber da ist es noch kein geschlossener Loop, weil man von dort die Produkte nicht mehr oder nur ganz schwierig aus dem Markt wieder zurückbekommt. Das ist auch eine Aufgabe der Automobilindustrie, die Ware auch wieder zurückzuliefern zu den Produzenten, damit wir wieder neue draus produzieren können.
Okay, also es wird mit Rezyklat gearbeitet, aber es gibt da noch keinen Closed Pooling Loop, sage ich mal so, genau. Wo halt wirklich, wenn Autos ja, entsorgt werden oder verschrottet werden, dass dann halt das Kunststoff zurückkommt oder der Wertstoff zurückkommt,
genau,
um wieder zu verarbeiten. Okay.
Ich meine, das ist ja ähnlich komplex wie jetzt bei einem Gebäude. Und da gibt es ja auch schon die ersten Gedankengänge, ja, dass jede Schraube dokumentiert ist und dann irgendwo der Inverkehrbringer wieder die Verantwortung nachher übernimmt für die Rücknahme. In dem Fall wärt ihr das dann. Nur der Weg zurück, der muss halt organisiert werden, ja, sozusagen.
Also ich glaube, bei Metallen ist es wesentlich leichter, weil bei einer Stahlschraube ist es völlig egal, ob sie die wieder direkt zurückführen oder woanders in den Hochofen reinwerfen, weil es kommt immer der gleiche gute Stahl unten wieder raus. Mhm. Beim Kunststoff ist anders. Es gibt so viele verschiedene Kunststoffarten, die nicht miteinander kombiniert werden können, wo man sehr genau dazu sehen muss, welcher Kunststoff ist es. Und wenn man das gleiche Material wieder fürs gleiche Produkt einsetzt, hat man halt den besten Output wieder davon.
Ja, da müsste man ja schon serialisieren und das wirklich dokumentieren und nachhalten, ne?
Gibt es denn da nochmal, also kann ich Kunststoff oder den Wertstoff unendlich nutzen? Oder gibt es da
physikalische Begrenzung?
Jetzt kommt mein, ne, ich bin ja Chemie-Experte, ne? Also, ne, also werden sonst die
Molekülketten,
danke Oliver, irgendwie ja, verlängert, keine Ahnung, oder Verschleiß? Also ich
kann ich nicht beantworten. Weiß ich nicht.
Ja.
Wir hatten das Thema nämlich bei Fasern von Karton. Mit jedem Recyclingvorgang von Karton werden die Fasern weiter verkürzt und verschnitten und irgendwann nach dreimal Recycling ist halt so eine Faser nicht mehr einsetzbar.
Ja, also das gäbe es hier auch, aber hier gibt es keine Fasern beim reinen Polypropylen. Aber ob es hier eine Verspreidung zum Beispiel gibt über die Laufzeit, die dann über Temperatur sich wieder löst oder nicht, müsste man Chemiker fragen.
Okay.
Gut, ich gucke gerade so ein bisschen auf meinen Zettel, was ich mir noch so notiert habe. Die Polytech Group betont ja Nachhaltigkeit als einen Schwerpunkt. Du hast schon ein, zwei Punkte genannt, wie ihr halt versucht, euren ökologischen Fußabdruck zu optimieren oder zu verbessern. Ist das jetzt nur Thema für Österreich? Ihr habt ja sonst halt in Deutschland auch noch Standorte. Ist das gruppenübergreifend oder wie habe ich das zu verstehen?
Ja, natürlich. Ja. Also die Polytech hat 20 Produktionsstandorte, hauptsächlich in Europa, also in Österreich, in Deutschland, auch in Holland, in England, Belgien, Ungarn, Slowakei und die Tschechischen Republik. Und es ist an allen Standorten etwas anders. Wir versuchen natürlich über Photovoltaik einen Teil des Stroms selbst zu erzeugen. Wir versuchen natürlich Energieverbrauch zu vermeiden, weil das hat immer Priorität. Also wir haben es auch im letzten Jahr über viele Maßnahmen geschafft, hier unseren Energieverbrauch deutlich nach unten zu bringen, indem man die Wärme weniger offensiv quasi beim Werkstor raus, ja, Türen zu machen, Druckluftleitungen schließen. Das sind ganz einfache Sachen, wo man relativ viel Energie, aber auch natürlich Kosten einsparen kann. Aber es ist an allen Standorten ein bisschen anders. Überall sind die Bedingungen anders und deswegen sehen die Maßnahmen nicht überall gleich aus.
Ja, das glaube ich. Es ist auch echt, es wird immer mehr Thema, dass das auch alles dokumentiert ist. Ja, also wenn mal so eine Frage kommt, kommen eure Kunden auf euch schon zu, so eine Scope-3-Analyse, also das ist ja gerade so das, wovor alle viel Angst haben, wenn sie einen CSR-Report machen, so den eigenen Footprint zu messen, okay, damit kommen die meisten noch klar, aber dann geht es halt in die Vorlieferanten und wie sieht das da eigentlich aus? Und
also wir sind meistens im Scope 2 unterwegs, unsere Kunden kommen natürlich auf uns zu, wir haben auch ein Pathway to Zero, also wo wir Mitte 20 der 30er Jahre irgendwann die Null erreicht haben möchten. Unsere Vormateriallieferanten sind halt hauptsächlich sehr große Chemiekonzerne, die ungern ihren CO2-Footprint uns gegenüber offenlegen und damit ist hier eine natürliche Grenze. Aber das wird sich auch früher oder später, wie bei vielen anderen Themen auch, ganz sicherlich noch etwas in Transparenz auflösen.
Geht ihr denn auch, geht ihr halt auch oder versucht ihr eure Kunden zu enablen, zu sagen, okay, ey, wir können das Produkt für euch herstellen, also ne, Spritzguss, aber überleg mal, vielleicht können wir da noch ein bisschen was optimieren. Unterstützt ihr da auch oder sagt ihr, das, was der Kunde haben möchte, produzieren wir? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also erstmal versuchen wir zu verstehen, was der Kunde eigentlich haben möchte. Üblicherweise, oft bekommt man eine Zeichnung, manchmal nur ein Bild, manchmal nur eine Idee. Und wir haben eigens für diesen Zweck die Polytech Solution Force gegründet, in der wir sowohl die Materialkompetenz, die Technologiekompetenz, aber auch die verschiedenen Produktkompetenzen bündeln und in ein Beratungsangebot übersetzen, sodass wir unabhängig von der Produktionstechnologie die ja bei uns nicht nur Spritzguss ist, sondern auch unterschiedliche Composite-Technologien, also Faserverbundmaterialien mit Glas- und Kohlefasertechnologien, auch Polyurethanschaumtechnologien, möglichst technologieunabhängig zu beraten, in eine Idee, in eine Lösung zu übersetzen und dann entweder ein komplett neues Produkt zu erfinden oder ein bestehendes zumindest zu optimieren. Und wir haben hier ein gutes Showbild, damit man sich auch was darunter vorstellen kann. Wir haben uns irgendwann mal eine handelsübliche Waschmaschine gekauft, schon ein paar Jahre her, als wir begonnen haben mit diesem Thema und haben die komplett zerlegt und in ihre Einzelteile halt analysiert und haben dann versucht, über unsere Kompetenzen, die wir hauptsächlich aus dem Thema Motorraum, Funktionsintegration halt haben, ein Produkt zu erzeugen, das optimaler funktioniert, also kostenoptimaler, produktionsoptimaler, aber auch wartungsfreundlicher und konnten bei dieser Gelegenheit nicht nur ein besseres Produkt herstellen, sondern auch nebenher noch 40 Komponenten einsparen und damit einen zweistelligen Millionenbetrag als Kosteneinsparungspotenzial halt aufdecken. Und das veranschaulicht ganz gut, was wir tun. Weiße Ware machen wir mittlerweile weniger, weil sich das nicht so dynamisch ist, dieses Feld, aber in dem Bereich Energiespeicher und Ladeinfrastruktur und auch mittlerweile in der Mehrwegverpackungsbranche ist das ein sehr guter Ansatz, um halt Produkte wirklich optimal auf den Markt zu bringen.
Okay, aber ihr unterstützt halt, wenn der Kunde da Hilfe braucht.
Genau.
Um zu helfen. Da fällt mir ein, untermauert ihr sowas auch mit Studien oder hast du für dich Studien, wo du sagst, okay, das hat uns inspiriert oder da haben wir drauf aufgesetzt?
Studien weniger, sondern ich würde eher sagen, die Erfahrung aus dem Automobil heraus, aus dem Nutzfahrzeug heraus und auch aus den verschiedenen Themenbereichen, wo wir bereits unterwegs sind, hat uns gezeigt, dass das eine sehr gute und effiziente Vorgehensweise auch für unsere Kunden ist, die auch gerne angenommen wird. Es gibt ja viele, die haben irgendeine Idee, sagen, ich möchte gerne etwas machen, wie könnte das dann aussehen, wie könnte das denn funktionieren? Und denen können wir dann relativ schnell Abhilfe leisten. Und da ist halt immer besser, man spricht mit einem Technologieexperten, der halt auch entwickeln kann, der auch testen und validieren kann und dann ein Produkt liefert, das auch wirklich funktioniert.
Ja, ich meine, so viele Kleinteile in so einer Waschmaschine auszueliminieren und das ist ja schon ein cooles Projekt, ja. Also dann, das macht einen ja auch stolz, wenn man dann sagt, ja, okay, wir haben das mal komplett auseinandergenommen, wir haben das jetzt mal analysiert, zack, und das ist die Verbesserung. Also ja,
der Hersteller war auch schwer beeindruckt.
Ja, das glaube ich. Also Wahnsinn.
Ja. Ja gut, man nimmt Komplexität raus, ne? Man sagt, okay, ich kann es anders darstellen.
Ja, und das ist halt ein weiterer Service, ne? Ihr seid ja in dem Moment nicht nur Hersteller, ihr seid ja sozusagen auch Innovationstreiber und Innovationscreator, sag ich mal, ja.
Ja. Ich möchte mal einmal auf dieses Cradle to Cradle vielleicht einsteigen. Diesen Closed Recycling Product Loop, den ihr halt darstellt. Ja, wie muss ich mir das vorstellen oder wie ist seid ihr, ist der Kunde auf euch zugekommen oder seid ihr zum Kunden gegangen und habt gesagt, das möchten wir gerne? Wie funktioniert das, ich sag mal, Richtung EPA, jetzt nicht im Kleinsten, aber es ist, glaube ich, auch einiges an Arbeit, was man da investieren darf oder Arbeit und Zeit, so muss ich sagen.
Ja, es hat sich eigentlich mit der Zeit fast von selbst ergeben. Also wir haben begonnen, für den Kunden zu produzieren und als die Menge der Ware im Markt halt immer mehr geworden ist und der Bedarf an Recyclingkapazität auch mehr geworden ist, haben an einem gewissen Punkt einfach miteinander vereinbart, diesen Weg gemeinsam zu gehen, um einfach dieses Geschäft auch nachhaltig zu machen. Weil klar war für uns, wenn wir nur Neuware verarbeiten, wird das Volumen mit der Zeit weniger. Und wir möchten natürlich auch unsere Anlagen füllen und möchten auch weiterhin gut produzieren. Und damit war das ein notwendiges Investment, das uns mittlerweile auch nicht nur einen wirtschaftlichen Vorteil bringt, sondern halt auch ein Stück zu einer besseren Welt beiträgt.
Definitiv.
Glaube ich auch, ja. Ich meine, ich kenne die Herausforderungen nun, aber vielleicht ist das mal ganz interessant, das auch mal auszusprechen. Also es ist halt schwierig in Deutschland, wenn man recycelt, Lebensmittel, echten Kunststoff recycelt, wird es halt downgecycelt und darf eigentlich nicht wieder für den Lebensmittelkontakt eingesetzt werden. So, da wäre so meine Frage, wie habt ihr das gelöst? Also ein Cradle-to-Cradle-Konzept draufzusetzen auf ein Produkt, das quasi für Direct Food Contact geeignet ist. Dass es möglich ist, weiß ich. Ihr habt das schon hinbekommen. Aber es hat sicherlich einige Herausforderungen mit sich mitgebracht.
Genau. Also es ist sicherlich ein Unterschied, ob noch größere Mengen an Rest von dem Lebensmittel in der Verpackung drinnen sein kann. Das ist ja bei einer Obst- und Gemüsekiste meistens nicht der Fall. Das ist beim Joghurtbecher vielleicht was anderes, wenn der einfach so weggeworfen wird. Aber im Wesentlichen haben wir eine Anlage gebaut, die nur diese Art von Boxen schreddert und einmalt. Damit haben wir nur ein Material im System, haben eine eigene Waschanlage auch drin. Also das hat auch alles gereinigt, desinfiziert im Produktionsprozess und damit ist es relativ gut gegangen. Also Metalle, wenn irgendwas drinnen sein sollte, werden abgeschieden. Damit kann es auch zu keinen Problemen im Produktionsprozess in der Spritzgussanlage selber kommen. Und über diese eigens installierte und konzipierte Anlage haben wir das gut realisieren können. Und es wird auch dann direkt, also es kommt nicht in den Sack rein oder so, sondern wird direkt wieder in Silo gleich direkt reintransportiert und direkt der Anlage wieder zugeführt.
Okay, also gar keine Möglichkeit, dass Fremdstoffe noch dazukommen, sondern es wird direkt der Produktion wieder. Das ist natürlich auch super smart. Ne?
Da kann man natürlich leicht zertifizieren, wenn man dann wirklich komplett beweisen kann, okay, da kommt nur dieses Material rein und wird nur dafür wiederverwendet. Also da hat dann sicherlich auch die European Food Safety Authority kein Problem damit, ja?
Genau, also es gibt auch regelmäßig Kontrollen, das organisiert bei uns die österreichische Polizei. Kommt auch regelmäßig vorbei und sieht sich das an, ob da auch alles im Guten ist und da haben wir recht gute Erfahrungen gemacht.
Die Polizei?
Polizei kontrolliert das, ja.
Ja, das ist in Österreich, ist das die Instanz für Kunststoff. Ich hätte jetzt eher gedacht, Gutachter.
Und ja. Nein, die Lebensmittelpolizei kommt
dafür. Ach so, Lebensmittelpolizei, okay. Genau. Ja.
Okay. Okay. Ja. Die wird auch so tituliert als Lebensmittel?
Ja, mit Uniform.
Nicht schlecht.
So, jetzt habe ich wieder was gelernt.
Ja,
da hat man schon Respekt, dann das erste Mal die Polizei auf dem Hof fährt. Ja,
glaube ich schon. Wer hat jetzt was getan?
Ja, genau. Aber alles gut. Die sehen sich das an, auch unangekündigt. Ja. Und damit die auch sie wirklich sicherstellen können, dass hier alles gut ist. Aber kann nichts passieren. Es ist ein zertifizierter Prozess. Also nicht nur der Produktionsprozess, sondern auch die ganzen Abläufe sind alle überprüft, zertifiziert. Und
nein, aber alles gut. Aber auch das finde ich gut. Also auch unangemeldet vorbeizukommen, weil ihr tut was Gutes. Diesmal so betiteln und dann muss man sich auch nicht verstecken und wenn der Prozess halt steht, dann, ich habe es ja auch gesehen vor Ort, also von daher alles.
Ich muss nochmal vorbeikommen, ich muss mir das nochmal gucken. Das klingt auf jeden Fall sehr professionell und die
herzlich willkommen.
Die automatisierte Produktion, die würde mich vor allem interessieren. So Automatisierung ist natürlich immer cool anzugucken, finde ich, wenn das.
Ja, das ist auch wichtig für das Thema Wettbewerbsfähigkeit. Wenn man da nur die Hälfte macht und dann ist das Produkt sehr teuer, dann kann es mit der Einwegverpackung einfach nicht preislich nicht aufnehmen. Und wenn das aber voll automatisiert ist, kann man auch schöne Stückzahlen produzieren und dann ist es auch ein wirtschaftlicher, vielleicht nicht unbedingt Vorteil, aber dann kostet es zumindest nicht mehr oder nicht signifikant mehr und dann treibt das Thema auch viel leichter.
Hat wahrscheinlich sogar auch einen Einfluss auf die Qualität, könnte ich mir vorstellen. Ja,
ja klar, also die Produktionskontinuität ist sicher besser, als wenn man einen manuellen Prozess hat. Wenn der einmal eingestellt ist, dann läuft der. Und er läuft das ganze Jahr. Also die Produktionsanlagen produzieren im besten Fall die ganze Woche, jeden Tag. Dann ist das eine wirtschaftliche Sache und dann kann man auch Nachhaltigkeit wirtschaftlich leben und das ist ja eigentlich das Optimum.
Gut, das eine soll das andere auch nicht ausschließen, also ne, nachhaltig sein muss natürlich dann ökonomisch halt auch darstellen.
Wir sagen immer ökologisch und ökonomisch muss es passen, ja, sonst.
Genau, völlig richtig, ja.
Sonst geht's nicht, ja. Genau.
Ja, Gerhard, ich glaube, du konntest uns einen guten Einblick verschaffen, was so die Polytech Group macht, also ne, vom Automotive, aber auch über Mehrweg, über nachhaltige Energieversorgung dazu unterstützen, beziehungsweise halt die, ich nenne es jetzt mal Infrastruktur, ist das richtig, Oliver? Wenn ich,
ja, oder?
Ja, klar. Ja, kann man sagen. Uns einen kleinen Ausblick gegeben hast. Also, ich habe einiges gelernt heute und sag vielen Dank dafür. Freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns zu besuchen oder dass wir uns in München treffen konnten. Also von daher, vielen Dank dafür.
Ja, ich fand es auch super interessant und ich werde auf jeden Fall mal vorbeikommen auf den Besuch. Ja.
Vielen Dank für die Einladung, ihr seid herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne Bewertungen, Kommentare und aktiviert die Glocke.